NDR Info. Echo des Tages.
Die schärfste Krise seit dem Mauerfall. So sieht Außenminister Steinmeier die angespannte Lage in der Ukraine. Auch heute ließ Moskau im Grenzgebiet zu Krim weitere Truppen aufmarschieren. Der Westen sucht nach einer gemeinsamen Strategie. Wir berichten und kommentieren die weiteren Themen im Echo des Tages. Mordprozess gegen Pistorius. Eine Zeugin belastet den Angeklagten schwer. Fall Edati. Ein Untersuchungsausschuss rückt näher. Oscar-Verleihung Gravity bekommt die meisten Trophäen. Und natürlich schauen wir zu den Karnevalshochburgen am Rhein, wo heute der Rosenmontag gefeiert wurde. Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Die Krise auf der Krim hält die Welt weiter in Atem. Die Halbinsel im Süden der Ukraine ist faktisch besetzt von russischen Truppen. Nicht mal der Schein wird gewahrt von Präsident Putin, der die Verletzung der ukrainischen Souveränität mit dem Schutz der russischstämmigen Bevölkerung begründet. Und Moskau lässt weiter die Muskeln spielen. Die Ukraine meldet einen russischen Truppenaufmarsch in Grenznähe. Aus Moskau Stefan Lack.
Unbeeindruckt von Warnungen und Drohungen aus dem Westen setzt Russland offenbar seine Militäraktion auf der ukrainischen Halbinsel Krim fort. Pro-russische Soldaten besetzten einen Fähranleger im äußersten Osten der Krim. An der gegenüberliegenden russischen Seite sammelten sich russische Truppen mit gepanzerten Fahrzeugen, berichten ukrainische Grenzschützer. Allem Anschein nach bereitet Moskau eine Truppenverlegung größeren Ausmaßes auf die Krim vor. Dort sind nach Einschätzungen Großbritanniens und der USA bereits 6.000 russische Soldaten. De facto sei die Region bereits unter russischer Kontrolle. Moskau verteidigte auch heute den Militäreinsatz in der Ukraine. Außenminister Lavrov sagte bei der Sitzung des UNO-Menschenrechtsrates in Genf: Wir haben Informationen, wonach weitere Provokationen vorbereitet werden, auch gegen die Schwarzmeerflotte der Russischen Föderation. Es geht um die Verteidigung unserer Bürger und Landsleute, um die Verteidigung des wichtigsten Rechts des Menschen, des Rechts auf Leben. Die 7 führenden Industrienationen hingegen verurteilen das russische Vorgehen als klare Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine. Die Vorbereitungen zum G8-Gipfel in Sotschi wurden deswegen abgesagt. Die USA und Großbritannien hatten Russland wegen seines aggressiven Vorgehens vor erheblichen Kosten gewarnt und mit dem Ausschluss aus der Gruppe der G8 gedroht. Der ukrainische Übergangsregierungschef Jatsenyuk betonte, trotz der russischen Militärpräsenz auf der Krim bleibe die Halbinsel ukrainisches Gebiet. Allerdings gäbe es momentan keine militärischen Optionen, dagegen vorzugehen. Es gibt keine Gründe, ich wiederhole, keine Gründe, Gewalt gegen friedliche Bürger der Ukraine anzuwenden und russisches Militär einmarschieren zu lassen. Die Gründe gab es nicht, gibt es nicht und wird es nicht geben. Für diese Taten wird man am Ende einen Preis bezahlen. Wir geben die Krim an niemanden ab. Die Sorge ist unverändert groß, dass Russland unter dem Vorwand, russischstämmige Bürger schützen zu müssen, auch in anderen Teilen der Ukraine eine militärische Intervention durchführen könnte. Pro-russische Demonstranten besetzten das Gebäude der Regionalverwaltung im ostukrainischen Donetsk. Sie verlangen, das Parlament in Kiew für unrechtmäßig zu erklären und einen pro-russischen Gouverneur für Donetsk zu ernennen. Der Vorfall ähnelt sehr den Ereignissen auf der Krim, wo die Regionalregierung auf ähnliche Weise ausgewechselt wurde. Unterdessen versucht der Kreml, die Krim enger an sich zu binden. Russlands Finanzminister Siluanow stellte Finanzhilfen in Aussicht, damit Löhne, Renten und Sozialleistungen für die Bewohner der Halbinsel bezahlt werden können. Regierungschef Medvedev gab den Bau einer Brücke in Auftrag, die die Krim mit russischem Festland verbinden soll.
Aus Moskau war das Stefan Lack. Der Aufmarsch russischer Truppen geht also weiter und jeden Tag festigt Moskau seine Stellung auf der Krim ein bisschen mehr. Wie soll der Westen auf die Militärintervention reagieren? Soll es Sanktionen geben oder neue diplomatische Initiativen? Darüber wird auch im politischen Berlin debattiert. Hier ist nicht nur die Empörung groß, sondern auch die Sorge. Auch bei der Kanzlerin, wie Georg Schwarte berichtet.
Bei Krisen aller Art gilt für einen Regierungssprecher Obacht bei der Wortwahl. Merkels Sprecher jedenfalls griff bei der Beschreibung der Krise in der Ukraine heute zur ultimativen Formulierung regierungsamtlicher Besorgnis.
Die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung sind aufs Äußerste besorgt und rufen alle Beteiligten auf, zu den Mitteln der Diplomatie und des politischen Dialogs zurückzukehren.
Die Kanzlerin selbst wählte am Wochenende den fernmündlichen Dialog. Mehrere Telefonate mit Putin, mit Obama, mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Jatsenyuk, mit europäischen Partnern. Merkel soll Obama Sommer erklärt haben, so berichten US-Medien, Putin habe den Bezug zur Realität verloren. Seibert nennt das Gerüchte. Er referiere nicht aus vertraulichen Telefonaten. Nur so viel.
Es ist allerdings unbestritten, dass Präsident Putin eine ganz andere Sicht auf die Ereignisse in der Krim hat als die Bundesregierung und als auch unsere westlichen Partner.
Für Merkel ist die Lage dramatisch genug. Bruch des Völkerrechts, nicht mehr und nicht weniger, hat sie Putin vorgeworfen. Die Grünen haben angesichts der Lage eine Sondersitzung des Bundestages beantragt. Linksparteichef Rixinger warnt vor einem Flächenbrand, gar vor einer Einmischung der NATO. Die UN müsse vermitteln, sagt er. Und der Cheflinke zitiert ausgerechnet einen SPD-Altkanzler.
Es gilt für uns ja ganz klar der Satz von Helmut Schmidt: Lieber 1000 Stunden reden als eine Stunde schießen.
Dass die Vorbereitungen für das geplante G8-Treffen im Juni in Sotschi unterbrochen sind, ein Fehler, sagt Rixinger. Regierungssprecher Seibert sagt das Gegenteil. Es sei auch Merkels Wunsch gewesen.
Die russischen Handlungen der letzten Tage stehen aus unserer Sicht im Widerspruch zu den Werten und Prinzipien, die die G7 und G8 leiten. Daher haben die G7 beschlossen, fürs Erste die Vorbereitungen für das G8-Treffen in Sotschi im Juni auszusetzen.
Es sei eine Denkpause, kein finales Ende von G8. Im Gegenteil, sagt Seibert, das Format habe sich bewährt. Nicht alle sind so verbindlich. Die grüne Europaabgeordnete Rebecca Harms stellt ultimative Forderungen.
Wenn Russland das weitermacht, was es angefangen hat, dann kann Russland weder im Sicherheitsrat noch in der G8 weiter akzeptiert werden.
Bei der Bundesregierung setzen sie auf zwei neue Instrumente, eine Kontaktgruppe mit Russland als Mitglied und eine sogenannte Fact-Finding-Mission. Denn nicht einmal über vermeintliche Fakten auf der Krim sei man sich ja einig, sagt Seibert.
Es gibt auch unterschiedliche Ansichten über die Lage der russisch fühlenden, russisch sprechenden Bevölkerung dort. Ist sie oder ist sie nicht bedroht durch politische Ereignisse in Kiew? Das alles wird herauszufinden sein, aber das wird ein vielschichtiger Auftrag.
Die Botschaft aus Berlin heute: Es sei noch nicht zu spät, diese Krise friedlich zu lösen. Dass Deutschland derzeit 35% seiner Rohöl- und Gasimporte aus Russland bezieht, kein Problem, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Die Gasspeicher seien gut gefüllt. Deutschland habe die 4 größten Speicheranlagen der Welt. Am Donnerstag übrigens reist Wirtschaftsminister und Vizekanzler Gabriel nach Moskau, mitten hinein ins Zentrum der Krise.
Gemeinsam und stark werde die Europäische Union auf die Krise in der Ukraine reagieren, so hat Kommissionspräsident Barroso angekündigt. Aber was bedeutet das konkret? Soll man mit Sanktionen drohen, wie es unter anderem die Amerikaner tun? Oder will man zunächst der Diplomatie eine Chance geben? Darüber haben heute die Außenminister der Europäischen Union beraten. Aus Brüssel Andreas Mayer-Feist.
Eigentlich sollte schon am Nachmittag eine gemeinsame Erklärung vorliegen, aber die ließ auf sich warten. Nur eines sickerte durch: Die Gespräche mit Russland über Visaerleichterungen bei der Einreise russischer Staatsbürger in die EU sollen vorerst gestoppt werden. Das allerdings ist keine besonders harte Sanktion. Die Visaverhandlungen waren schon vor der Ukraine-Krise festgefahren. Und noch etwas wurde klar: Die Europäische Union tut sich schwer damit, mit einer einzigen Stimme zu sprechen, wenn es um Konsequenzen für Russland geht. Trotzdem war es ein Treffen der großen Worte. Außenminister Frank-Walter Steinmeier, SPD, zog historische Parallelen.
Europa befindet sich ganz ohne Zweifel in der schärfsten Krise seit dem Mauerfall.
Steinmeier ließ auch Erinnerungen an den Kalten Krieg wach werden.
25 Jahre nach dem Ende der Blockkonfrontation ist die Gefahr einer erneuten Spaltung Europas real.
Aber harte Sanktionen sind für den deutschen Außenminister kein Thema. Der Dialog mit Russland soll eine Chance bekommen, und zwar dort, wo Russland mit am Tisch sitzt, im Europarat. Ähnlich argumentierten die Außenminister Österreichs, Schwedens, Belgiens und Luxemburgs. Aber das ist nicht überall so. Andere schlugen sich auf die Seite der Amerikaner. Sie plädierten für harte Sanktionen bis hin zum Ausschluss Russlands aus der Gruppe der großen Industrienationen G8. Dazu gehört Irland, aber dazu gehört auch Großbritannien.
If the Russian government were to persist with its current course of action, then that will come at a cost to Russia.
Großbritanniens Europaminister David Lidington droht Russland mit einem hohen Preis, wenn Putin den Weg, den er eingeschlagen hat, weitergeht.
It cannot simply be business as usual.
Aber viel mehr scheinen die europäischen Außenminister nicht erreicht zu haben. Die Angst, von Russland abgestraft zu werden, sitzt tief. Allein Deutschland bezieht ein Drittel seiner Gaslieferungen aus Russland. Werner Schulz, grüner Europaabgeordneter und Russland-Experte im Auswärtigen Ausschuss des EU-Parlaments, warnte davor, Russland nur zu isolieren und den Dialog zu vergessen. Auch er zog, wie Steinmeier, eine historische Parallele.
Diese Situation, die wir im Moment erleben, erinnert in Ansätzen mehr an 1914 als an das 21. Jahrhundert.
1914, das Jahr, in dem der Erste Weltkrieg ausbrach, jetzt wieder Säbelrasseln in Europa. Was die europäischen Außenminister nicht schaffen, sollen jetzt die Regierungschefs richten. Auf einem Sondergipfel in Brüssel wohl noch in dieser Woche.
Aus Brüssel berichtete Andreas Meyer-Feist. Russlands Präsident Putin schafft Fakten in der Ukraine. Jetzt muss Europa reagieren. Dabei sind die Möglichkeiten begrenzt, meint Kai Küstner in seinem Kommentar.
Aus der Welt des Sports stammt der zugegeben viel zitierte Satz, dass verwundete Boxer die gefährlichsten seien. In der Welt der Politik lässt sich derzeit Folgendes beobachten. Russlands Präsident Wladimir Putin ist durch den Umsturz in der Ukraine und die Flucht seines Verbündeten Janukowitsch nicht nur überrascht worden, die Ereignisse haben ihn schwer angeschlagen zurückgelassen. Muss er doch mehr denn je fürchten, dass die Ukraine aus seinem Einflussbereich hinaus Richtung Europa driftet und sich sein heimlicher Traum, zumindest Teile des Sowjetimperiums wieder zu einem Moskau-hörigen Ganzen zusammenzupuzzeln, damit in Wohlgefallen auflöst. Die Frage aller Fragen lautet nun, wie soll die Welt, wie soll Europa mit diesem angeschlagenen und daher umso gefährlicheren Politiker Putin umgehen? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns eingestehen, dass die Möglichkeiten begrenzt sind. Der Westen wird nicht selber in den Ring steigen und sich Russland direkt gegenüberstellen. Soll heißen, ein militärisches Eingreifen kommt für Europa oder die NATO nicht in Frage. Keinesfalls wird man riskieren, dass über 2 Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krieges ein heißer entsteht. Dazu noch mit einer Atommacht. Das weiß Russland. Und deshalb treibt Putin es auch bis zum Äußersten. Da diese Möglichkeit entfällt, mögen alle anderen Bemühungen im Vergleich hilflos wirken. Aber erstens müssen sie das nicht unbedingt sein. Und zweitens hat der Westen auch keine andere Wahl. Der richtige Weg ist so winzig schmal, dass man auf ihm, wie auf einem gespannten Seil, als Europäer leicht ins Schlingern geraten kann. Die Kunst muss jetzt darin bestehen, Putin auf der einen Seite klarzumachen, dass es auch für ihn schmerzhafte Folgen hätte, wenn er das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine weiter missachtet. Und ihm auf der anderen Seite aber eine Möglichkeit offen zu halten, gesichtswahrend aus dem Konflikt wieder herauszukommen. Schon jetzt dürfte die halbe Welt damit beschäftigt sein, Putin ins Gewissen zu reden, dass er sich international zu isolieren droht. Dass damit die Zeiten vorbei sind, in denen er der Welt verkaufen kann, dass ihm die Souveränität anderer Staaten, von Syrien zum Beispiel, heilig sei, um damit ein Eingreifen zu verhindern. Überzeugen wird Putin das allein vermutlich nicht. Weiterhin kann Europa alles tun, um der so zerbrechlichen Übergangsregierung in der Ukraine ein wenig Selbstvertrauen einzuflößen, indem es schnell Hilfspakete, vor allem finanzielle, schnürt. Bleibt drittens die Frage, sollten alle Vermittlungsversuche tatsächlich scheitern, können wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen Russland etwas bewirken. Auf jeden Fall ist richtig, die Drohung damit aufrechtzuerhalten. Denn Sanktionen würden in der Tat der ohnehin angeschlagenen russischen Wirtschaft und auch dem schwächelnden Rubel zusetzen. Leider aber haben Strafaktionen Nebenwirkungen. Sie pflegen Gespräche abzuwürgen. Außerdem würden sie in diesem Fall auch dem wehtun, der sie verhängt. Europa nämlich, das mit Russland auf diesem Gebiet eng verflochten ist und zudem leider immer noch von dessen Gas abhängig ist. Insofern bleibt die etwas trübe Erkenntnis, sollte Putin sich wirklich fest vorgenommen haben, die Ukraine weiter zu schwächen, sie gar zu spalten oder sich Teile von ihr einzuverleiben, wird der Westen dagegen wenig ausrichten können. Er kann nur den Preis dafür erhöhen. Zur Besinnung kommen muss der angeschlagene Boxer letztlich selbst.
Kai Küstner kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. In Pretoria hat heute der wohl spektakulärste Strafprozess der südafrikanischen Geschichte begonnen. Oscar Pistorius, der Paralympic-Star, steht vor Gericht. Vor gut einem Jahr hat er seine Freundin erschossen. Das steht außer Frage. War es Mord, wie die Staatsanwaltschaft beweisen will? Oder war es ein tragischer Irrtum, wie die Verteidigung zeigen will? Darum geht es in diesem Prozess. Pistorius selbst erklärte sich heute für nicht schuldig. Doch die erste Zeugin brachte ihn in Bedrängnis. Aus Pretoria, Jan-Philipp Schlüter.
Der erste Prozesstag war geprägt von der Zeugenaussage von Michelle Burger, einer Nachbarin von Oscar Pistorius. Sie lebt gut 150 Meter vom Tatort entfernt. Burger hat Pistorius schwer belastet. In der Nacht vor einem Jahr sei sie von den entsetzlichen Schreien einer Frau geweckt worden. Diese habe um Hilfe gerufen. Die Angst in der Stimme der Frau sei markerschütternd gewesen. Nur ein Mensch mit Todesangst würde so schreien. Dann seien 4 Schüsse gefallen. Pistorius' Verteidiger Barry Rue hat die Zeugin danach ins Kreuzverhör genommen und ist dabei seinem Ruf als unnachgiebiger Nachfrager gerecht geworden.
Lady, that's not the point that I'm driving to. Can I make the point?
Yes.
That was now, you've got a doctorate.
Mehr als 3 Stunden hat er Michelle Burger in die Zange genommen und dabei jede ihrer Aussagen massiv hinterfragt, Wort für Wort. Erschwert wurde das Verhör durch die Dolmetscherin, die von Afrikaans ins Englische übersetzen sollte. Sie war offenbar so überfordert, dass die Zeugin nach einer Weile ohne Übersetzung ausgesagt hat. Die Dolmetscherin hat den Gerichtssaal mit einem Hustenanfall verlassen. Begonnen hat der Prozess am Vormittag mit der Anklageverlesung. Die Staatsanwaltschaft wirft Oskar Pistorius Mord, Verstoß gegen das Waffengesetz und illegalen Waffenbesitz vor. Pistorius hat in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert.
Not guilty, my lady.
Einer seiner Anwälte hat dann eine Erklärung vorgelesen. Darin weist Pistorius die Anklagevorwürfe zurück.
The state is embarked on a strategy to rely on
Die Strategie der Anklage ist es, mit substanzlosen Beschuldigungen nachzuweisen, dass ich Reaver bewusst getötet habe. Die gleiche Strategie hatten sie schon bei der Kautionsanhörung. Ich werde hier in aller Deutlichkeit meinen Standpunkt klar machen. Pistorius bleibt bei seiner Version der Tatnacht. Er habe irrtümlicherweise angenommen, dass Eindringlinge in seinem Haus seien und eine Gefahr für Reaver und ihn darstellten. Pistorius wirkte heute gefasst und konzentriert. Während der Aussage von Michelle Burger hat er sich immer wieder Notizen gemacht. Ab und zu hat er den Blickkontakt zu einem seiner Angehörigen gesucht. Den Blicken von Reaver Steenkamps Mutter allerdings ist er ausgewichen. Am Nachmittag ist der Prozess auf morgen vertagt worden. Um 8.30 Uhr deutscher Zeit geht das Kreuzverhör der Zeugin Michelle Burger weiter. Schon nach dem ersten Tag haben viele hier das Gefühl, dass die geplanten 3 Wochen für den Prozess kaum ausreichen werden.
Viele Dörfer wurden zerstört, über 13.000 Kroaten getötet. Was im jugoslawischen Bürgerkrieg zwischen 1991 und 1995 passierte, war Völkermord. So sieht es jedenfalls Kroatien. Gut 20 Jahre danach ist heute beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen dieser Vorwürfe ein Verfahren eröffnet worden. Kroatien hat Serbien wegen Völkermordes verklagt, doch das Land wehrt sich mit einer Gegenklage. Ralf Lachmann berichtet.
Für die Verwüstung weiter Landstriche in Kroatien und die Vertreibung und Ermordung von 13.500 Kroaten ist laut kroatischer Regierung allein Serbien verantwortlich. Heute hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag damit begonnen, sich die Beweise anzuhören. Die Juristen der kroatischen Seite erinnerten daran, dass von 1991 an ein Großserbien geschaffen werden sollte.
It was also plain that Serbia, under the leadership of Milosevic,
Da war auch klar, dass Serbien unter der Führung von Milosevic die jugoslawische Volksarmee kontrollierte und eine aggressive und expansionistische Politik verfolgt wurde. Wegen des Plans, ein Großserbien zu schaffen, wurden große Teile Kroatiens besetzt und Kroaten ausgelöscht. Dies war, in anderen Worten, geplanter Völkermord. Als Beweise dafür wurden dem Gericht auch kurze Videosequenzen gezeigt. Etwa wie ein serbischer Militärführer über einer Landkarte sitzt und über schon eroberte Gebiete spricht. Außerdem lasen die Juristen Zitate zum Beispiel des damaligen serbischen Präsidenten Milosevic vor. Damit wollten die Kläger klarmachen, dass die kroatische Bevölkerung von Armee und Rebellen attackiert wurde.
Serbia's intention was not limited.
Serbiens Absichten beschränkten sich nicht auf militärische Ziele. Sie zielten auf die Zivilbevölkerung. Ziel war es, sie auszulöschen, weil es Kroaten waren. Verantwortlich dafür waren die jugoslawische Volksarmee bzw. unter ihrem Kommando stehende serbische Rebellen. Die Beweisaufnahme geht in den nächsten Tagen und Wochen weiter. Dann soll auch die Gegenklage Serbiens zur Sprache kommen.
Mr. President, members of the court, Croatia will not address.
Kroatien wird sich jetzt noch nicht auf die Gegenklage von Serbien einlassen. Mit Zustimmung des Gerichts wird dies erst am 18. März geschehen.
These will be addressed on the morning of the 18th of March.
Die Regierung in Belgrad macht ihrerseits Kroatien für 6.500 tote Serben verantwortlich. Außerdem spricht sie von 1.600 noch vermissten Landsleuten und rund 200.000 Serben, die aus Kroatien vertrieben worden seien. Beide Parteien sind im Verfahren also zugleich Kläger und Beklagter. Völkerrechtler räumen beiden Seiten aber wenig Erfolgschancen ein. Vor 4 Jahren hatte der Internationale Gerichtshof schon eine ähnliche Klage Bosnien-Herzegowinas gegen Serbien zurückgewiesen. Das Massaker von Srebrenica stufte das höchste Gericht der Vereinten Nationen zwar als Völkermord ein, verantwortlich dafür seien aber Individuen und nicht ein Staat, argumentierte das Gericht damals.
BKA-Chef Jörg Zierke hat es derzeit nicht leicht. Gerade erst musste er vor dem Innenausschuss des Bundestages seine Rolle in der Edati-Affäre erklären. Da gerät seine Behörde erneut in die Schlagzeilen. Wie Edati stand nämlich auch ein hoher BKA-Beamter auf der Käuferliste eines kanadischen Kinderpornografieversands. Doch die Ermittlungen gegen den Mann machte Zierke nicht öffentlich. Jetzt fordern Oppositionspolitiker den Rücktritt des BKA-Präsidenten. Doch noch stützt ihn die Große Koalition. Aus Berlin, Annika Sippör.
Die Liste der offenen Fragen rund um den Fall Edati wird immer länger. Im Mittelpunkt der Kritik steht jetzt der Chef des Bundeskriminalamtes Zierke. Er hatte den Abgeordneten im Innenausschuss des Bundestages bisher nichts dazu berichtet, dass ein BKA-Beamter wegen des Besitzes von kinderpornografischen Materials vom Dienst entfernt wurde. Die Opposition hält es für unwahrscheinlich, dass der Name eines BKA-Beamten auf Kundenlisten des aufgedeckten kanadischen Kinderpornoversands Ermittler aufgefallen war, der vom SPD-Abgeordneten Edati aber nicht. Linken-Chef Rixinger.
Wer glaubt, dass der Name Edati, wir sprechen hier immerhin von dem Vorsitzenden des Innenausschusses zwischen 2005 und 2009, wer also glaubt, dass dieser Name nicht auffiel, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
Die Linke fordert, Zierke mindestens als BKA-Chef zu suspendieren. Die Grünen wiederholten ihr Anliegen, Zierke müsse zurücktreten. Es liege der Verdacht nahe, dass in der Behörde Fakten bewusst verschleppt worden seien. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen Hofreiter im Bayerischen Rundfunk.
Das BKA ist eine ganz, ganz besondere Behörde. Es ist unsere polizeiliche Spitzenbehörde. Da muss hohes Vertrauen herrschen. Und wenn man den Eindruck hat, ein BKA-Chef sagt im Innenausschuss des Deutschen Bundestages nicht ganz die Wahrheit oder er lässt zumindest einen Teil der Wahrheit weg, dann sollte so jemand zeitnah gehen, allein um das Vertrauen in die Behörde wiederherzustellen.
CDU und SPD halten an Zierke weiter fest. Er sei ein guter Beamter, heißt es. Der Innenausschuss des Bundestages solle die offenen Fragen klären. Zierkes Dienstherr, Bundesinnenminister de Maizière von der CDU, ließ dem BKA-Chef heute noch einmal durch Ministeriumssprecher Paris sein Vertrauen aussprechen. Bei allen inhaltlichen Fragen zeigte sich Paris dann aber sehr zurückhaltend.
Es geht hier darum, ein Sachverhalt, der sehr komplex ist, der zeitlich auch sehr lange zurückgeht. Und ich möchte hier keine Informationen weitergeben, die sich insbesondere auf einzelne Daten, Fakten, wer wann wie wen unterrichtet hat, beziehen. Ich setze mich im Zweifel selbst ins Unrecht.
Grüne und Linke denken nach eigenen Angaben immer konkreter über einen Untersuchungsausschuss nach. Linken-Chef Rixinger.
Herr Zierke verfährt nach dem Prinzip, ich sage nur das, was schon bekannt ist. Und insofern muss da nachgebohrt werden.
Die Opposition will Zierke allerdings vor einem Untersuchungsausschuss noch einmal die Gelegenheit geben, im Innenausschuss Rede und Antwort zu stehen. Ob eine neue Sondersitzung noch in dieser Woche stattfinden wird, ist aber noch unklar.
Aus Berlin berichtete Annika Sippör. And the Oscar goes to... In Los Angeles sind vergangene Nacht wieder einmal die Trophäen vergeben worden, die in der Filmwelt mehr zählen als alle anderen Preise. Die begehrte Auszeichnung als bester Film bekam 12 Years a Slave, das Sklavendrama des britischen Regisseurs Steve McQueen. Doch so richtig abgeräumt hat, wie Nicole Abmarkwald berichtet, ein anderer Film.
And the Oscar goes to for Gravity, Alfonso Cuarón and Mark Sanger.
Ein Oscar für den besten Schnitt, ein Oscar für die beste Kameraarbeit.
The 2013 Oscar for the best cinematography in a major motion picture is going to go home with
Gravity, Emmanuel Lubezki.
Und noch 5 weitere Oscars. Das Weltraumspektakel Gravity mit Sandra Bullock in der Hauptrolle wurde seiner diesjährigen Favoritenrolle gerecht. Regisseur Alfonso Cuarón erhielt dazu als erster Lateinamerikaner die goldene Statue in der Kategorie Beste Regie. Doch bei allen technischen Herausforderungen, die er bei einem Film zu meistern hatte, der fast komplett in der Schwerelosigkeit spielt, für Cuarón funktioniert Gravity wegen seiner Hauptdarstellerin Sandra Bullock.
The amazing thing actually is not so much.
Das Verrückte sind nicht so sehr die visuellen Effekte, sondern Sandra. Sie hat unter schweren Bedingungen hervorragend gespielt. Ihre Vorstellungskraft ist unglaublich. Ich konnte eine gute Arbeit machen, weil sie so fantastisch
war.
7 Oscars gab es insgesamt für Gravity. Mit 3 Oscars folgte das Sklavereidrama 12 Years a Slave. Lupita Nyong'o spielte darin die Sklavin Patsy. Es war ihre erste große Kinorolle und die wurde nun mit einem Academy Award belohnt.
And the Oscar goes to Lupita Nyong'o.
Nyong'o hielt eine bewegte Dankesrede, die sich insbesondere an Regisseur Steve McQueen richtete.
Thank you so much for putting me in this position. It has been the joy of my life.
Vielen Dank, dass du mich für den Film ausgewählt hast. Es war die Freude meines Lebens, so Nyong'o. Hinter der Bühne vor Journalisten mit ihrem ersten Oscar in der Hand konnte es die 31-Jährige noch immer nicht richtig fassen.
I don't think it hasn't sunk in.
12 Years a Slave entschied auch die Königskategorie für sich und wurde als bester Film mit einem Oscar ausgezeichnet. Regisseur Steve McQueen erklärte sich den Erfolg so. Offensichtlich machen wir Fortschritte. Die Personen, die früher im Hintergrund waren, rücken jetzt in den Vordergrund. Ihre Leben stehen jetzt im Fokus. Und ich glaube, die Menschen sind bereit, diese Geschichten zu hören.
I think, you know, it's indicative of what's going on now. I think people are ready.
McQueen war zuvor auf der Bühne vor Freude in die Luft gesprungen. Er war der erste Schwarze, der in der Kategorie Bester Film gewann. Aus deutscher Sicht verlief der Oscar-Abend enttäuschend. Die deutschen Jungregisseure Max Lang und Jan Lachauer gingen leer aus. Sie waren mit ihrem Room on the Broom als bester animierter Kurzfilm nominiert. Beste Hauptdarsteller des Abends wurden Cate Blanchett und Matthew McConaughey. Der Auslands-Oscar ging an Die große Schönheit aus Italien.
Aus Los Angeles war das Nicole Markwald. Und kurz vor Schluss im Echo des Tages wollen wir noch einmal ins Rheinland schauen. Das Wetter war zwar nicht überall ideal, doch die gute Laune konnte das nicht trüben in den Karnevalshochburgen am Rhein. Bei den Rosenmontagszügen gab's wie immer tonnenweise Süßigkeiten und jede Menge Seitenhiebe auf die Politik. Thomas Vogel mit Eindrücken vom Düsseldorfer Rosenmontagszug.
Düsseldorf meckt sich fein, lautet das Karnevalsmotto in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Doch das Wetter hält sich nicht ganz daran. Es ist eher trüb und kühl statt fein, aber fast 1 Million Jecken am Straßenrand bejubeln ihren Prinzen Michael I. und seine Venezia Pia, die im Mittelpunkt des gut 5 Kilometer langen Rosenmontagszuges stehen. Außerdem, wie immer im Blickpunkt, die 11 politischen Mottowagen unter den mehr als 100 Prunkkarossen, bei denen der Düsseldorfer Künstler Jacques Tilly und seine Helfer gewohnt bissig aktuelle Themen umgesetzt haben. Ganz frisch dabei ein Wagen, auf dem Russlands Präsident Putin als Rambo seine Muskeln spielen lässt. Sein Bizeps ist allerdings eine bereits entzündete Bombe mit der Aufschrift Krim. Mehr als 8000 Teilnehmer zählt der Zug. Über 30 Kapellen sorgen für närrische Klänge. 80 Tonnen Wurfmaterial prasseln auf die Jecken herab, für die der Rosenmontag noch lange in den Kneipen der Düsseldorfer Altstadt weitergeht.
Und der größte Rosenmontagszug ist traditionell in Köln. Von dort Thomas Vogel.
Bei strahlendem Sonnenschein haben sich in Köln über 1 Million Jecken den Rosenmontagszug angesehen. Teilweise kamen die Menschen aus ganz Deutschland.
Nix geht über Kölle, all die schönen Waren. Oh, Traum.
Er kommt von Schweinfurt. Das ist schön, das ist wunderbar.
Das ist also ein gutes Gefühl. Ich komme extra aus Lübeck und von daher, es ist ein Traum hier, ne? Wir genießen das halt, ne?
Auf der Straße zu stehen, zuzugucken und mit den Leuten Spaß zu haben. Eigentlich sehe ich nie viel vom Zug, aber dabei sein ist alles. Es ist wie Olympia.
Arm in Arm haben Immis, also zugezogen, und Kölner geschunkelt, getanzt und Kölsch miteinander getrunken. Viele Kinder haben kiloweise Süßigkeiten gesammelt. Besonders fleißig war die 6-jährige Nele.
Ein Kuscheltier und ein Herz und Blumen. Süßigkeiten, Bonbons und Schokolade.
Karamelle!
Allerdings hatte die Märchenprinzessin Nele auch Glück, dass ihr älterer Bruder Moritz dabei war. Der hat nicht nur die schweren Tüten geschleppt, sondern auch mit vollem Körpereinsatz die Süßigkeiten ergattert.
Ein Herz hat mich schon fast erschlagen, aber meiner Mutter war das ja quasi egal. Die hat das Herz dann eingesammelt und dann, ja.
Bleibende Schäden hat die Giraffe Moritz aber nicht davongetragen. Mit Ende des Zugs haben sich einige Jecke wieder auf den langen Weg nach Hause gemacht.
Ich bin aus Indien extra angereist. Als Maharaja zieht man sich zurück in seinen Palast und entspannt. Wir gehen wahrscheinlich noch in eine Kneipe mit ein paar Freunden, was trinken, ein bisschen feiern.
Man geht ins Bett. Abschminken weiß ich nicht, ob ich das noch schaffe.
In die Kneipe weiß ich nicht. Wir haben ja ein, zwei Fässchen dabei. Da gucken wir, ob wir die noch leer machen. Und dann ist auch irgendwann gut. Ich meine, wenn man hier 8-9 Stunden steht, dann reicht es vielleicht auch. Mal gucken.
Das sehen nicht alle so. Tausende werden noch bis in die frühen Morgenstunden in den Kneipen rund um den Zugweg feiern, singen und trinken.
Soweit Martin Schütz vom Rosenmontagszug in Köln. Und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.